Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe des neuen Romans von Frank Meyer. Es ist der vierte Roman des saarländischen Autors, dessen Vorgänger 2023 mit dem Grimmelshausen-Preis ausgezeichnet wurde. Was lässt das Herz eines Mannes in reiferem Alter höher schlagen? Ein teures, schickes Auto vielleicht? Fast. Noch mehr sind die beiden in die Jahre gekommenen Kumpels Bernd und Wolfgang von einem alten VW-Bulli, Jahrgang 63, fasziniert. Den finden sie völlig vergammelt im Geräteschuppen von Oma Walli. Und genau dieser Bulli steht im Mittelpunkt des neuen Buchs von Frank Meyer. Seine Romane sind bekannt für ihre skurrilen Charaktere, angesiedelt meist in einem dörflichen Umfeld, das jedoch in seiner Überschaubarkeit die Probleme und Zustände der ganzen Welt widerspiegelt. Frank Meyers neuer Roman trägt den Titel 2,5 Kilometer. Und genauso lang ist die Dorfstraße in dem Ort, in dem Bernd, Wolfi und der Bulli auf eine Abenteuerreise gehen wollen. Bernd, Wolfgang und der alte VW-Bus. Alle drei sind Baujahr 63. Das verbindet sie. Aber dann kommt noch ein Geheimnis dazu. Bernd und Wolfi haben den alten Bulli, der schon 7 Vorbesitzer aus dem Dorf hatte, gekauft, um ihn wieder flott zu machen und mit ihm nach Marokko zu fahren. Aber es kommt ganz anders.
Dann finden die in dem Bus etwas, was sie veranlasst, der Geschichte dieses Busses nachzugehen. Und so decken sie Geheimnisse dieses VW-Busses auf, aber natürlich dringen auch in ihre eigene Lebensgeschichte ein.
Die beiden Protagonisten sind Anfang 60, aber im Herzen sind sie abenteuerlustig, manchmal etwas unbeholfen und rebellisch wie Jugendliche geblieben. Ihre Lebensgeschichte ist genauso bunt, spannend und manchmal traurig wie die des Busses. Der bekommt im Lauf des Buches immer mehr einen eigenen und durchaus liebenswerten Charakter, genau wie seine menschlichen Besitzer.
Die sind einerseits gescheitert, was entscheidend ist aber bei Bernd, vor allem beim Bernd, nichtsdestotrotz, der wurstelt sich durch. Auch emotional kommt er immer wieder auf die Beine. Und das finde ich faszinierend, dass es solche Menschen wirklich gibt und auch solche Figuren in den Romanen. Die müssen gar nicht die ganz großen Ups und Downs im Leben haben, auch nicht die großen Erfolge gehabt haben. Die haben trotzdem irgendwas Großes in sich bewahrt. In ihrer Euphorie oder in ihrer Lust auf Leben.
Bernd und Wolfgang beschäftigen sich intensiv mit dem Bulli. Sie renovieren, schrauben, bauen und erforschen immer tiefer seine bewegte Geschichte. War dieser Bus ein Liebesnest für ein heimliches Paar aus dem Dorf? Fand Gewalt in ihm statt? Diente der Bulli vielleicht sogar als Terroristenbus bei einem Anschlag der RAF in den 70er Jahren? Für Frank Meyer, der in einem kleinen Dorf im Saarland aufgewachsen ist und heute noch immer dort und in Trier wohnt, war die Recherche zu diesen Themen auch eine Reise zurück in die eigene Vergangenheit.
Zum Beispiel ist mir da wieder beim Schreiben eingefallen, dass es eine Currywurstbude gab bei uns im Dorf, wo immer die Plakate hingen der Bader-Meinhof-Gruppe, also die gesuchten Anarchisten. Und dass irgendjemand, ich weiß nicht wer, immer die Köpfe durchgestrichen hat, die gerade erschossen wurden von der Polizei oder verhaftet oder was auch immer.
Bernd und Wolfi ist manchmal selbst nicht ganz geheuer, in welche Abgründe sie in und mit diesem Bus eintauchen. Jeder im Dorf kennt den Bulli. Aber wer, was und wann in und mit diesem Bus getrieben hat, das will niemand freiwillig verraten.
In diesem Dorf, das merkt man, ist alles mit allem verbunden. Und man kann kaum jemanden treffen, der nicht schon in der Schulzeit oder schon eine Freundin der Mutter war. Und man ist miteinander verwoben. Und jede Störung sozusagen der Dorfstruktur, aber auch der alten Dorfgeschichten, die man sich bisher erzählt, die bergen immer auch eine Gefahr. Eine Chance und eine Gefahr.
Frank Meyer liebt es, alten Dorfgeschichten auf die Spur zu kommen. Er nennt sie auch ganz bewusst so und will sie nicht einem abstrakten Literaturbegriff unterordnen.
Aber der Anlass war eigentlich, dass ich mich fast schon mittlerweile aufrege über das Wort Narrativ und die Erzählung und so weiter, bis mir klar geworden ist, das hatten wir schon länger. Das heißt bloß im Dorf Gerücht oder so war schon der Opa oder sowas, ja. Und da ist mir klar geworden, ja, das hat jetzt irgendwie fancy Namen. Das gute alte Dorfgerücht oder die alten Dorfgeschichten, die heißen eben heute Narrativ. Aber ja, es gibt Erzählungen und wir gehen manchmal davon aus, dass die stimmen und dann sind die nur teilweise oder gar nicht wahr. Und auch da werden Erzählungen geschaffen im Dorf. Und das ist von Anfang an das Thema. Alte Erzählungen des Dorfes, denen nochmal auf den Grund gehen.
Um diese Erzählweise noch authentischer wirken zu lassen, hat Frank Meyer die ungewöhnliche Perspektive eines Wir-Erzählers gewählt. Das bedeutet, wir, also das ganze Dorf, erzählt die Geschichte des Bullis.
Die beiden Jungs, auch mit knapp Ü 60 sind sie noch Jungs, die dürfen das nicht selber erzählen, denn die sind selber gefangen in den Geschichten, die sie glauben zu kennen. Und die Idee war dann irgendwann zu sagen, irgendein nicht genau definiertes Wir, also das Dorf erzählt selber, die Leute aus dem Dorf, ohne dass die personalisiert werden, erzählen das. Also wir wissen ja Bescheid. Das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass das funktioniert. Das funktioniert bestimmt nicht für jeden Roman, aber für den Roman muss es ein Wir-Erzähler sein.
Frank Meyer ist ein außergewöhnlicher Roman gelungen, der die Leser allein durch seine Erzählstruktur schon in seinen Bann zieht und die ständige unbestimmte Präsenz des Dorfes beim Lesen fast körperlich spürbar werden lässt. In dieser verschworenen Gemeinschaft beäugt jeder jeden. Hier kann nichts wirklich geheim bleiben. Wie viel Wahrheit oder wie viel Fantasie hinter den Geschichten stecken, das müssen die Leser genauso zu ergründen versuchen, wie es die Dorfgemeinschaft tut. 2,5 Kilometer ist ein spannendes Buch, wie ein Roadmovie, auch wenn die Road, auf der sich die Reise der Protagonisten abspielt, tatsächlich nicht länger ist, als der Titel besagt. Voller Witz, Sympathie und einem großen Verständnis für die individuellen Verschrobenheiten beschreibt Frank Meyer die Entwicklung seiner Figuren. Da schwingt immer eine leise Wehmut angesichts mancher verpasster Chancen mit, aber auch eine bodenständige Tapferkeit, damit umzugehen. Und damit, zusammen mit ihren liebenswürdigen Zügen und ihrer Menschlichkeit, wachsen diese Figuren einem im Lauf des Romans richtig ans Herz. Frank Meyer liest nun aus seinem Roman 2,5 Kilometer.
Eigentlich hatte der Bulli schon einen Namen. Jahrzehntelang nannte ihn jeder im Dorf den Terroristenbus. Sein erster Besitzer, den wir alle kannten, war der Anarchist gewesen. Eigentlich hieß der Anarchist Norbert, Norbert Waschbüsch. Natürlich wussten wir, dass Norbert kein richtiger Anarchist war, vermutlich nicht mal ein Sympathisant. Aber es war nicht wegzuleugnen, dass er von seinem 18. bis 19. Lebensjahr ständig in einem Che Guevara-T-Shirt herumlief. Schwarzes Gesicht von Che auf kommunistenrotem Baumwollstoff. 1,5 Jahre lang sahen wir Norbert nur in diesem Outfit, sommers wie winters. Wenn es fror, trug er ein langärmeliges Shirt unter Che. Es ging das Gerücht um, er schlafe auch im T-Shirt und wasche es nie. Mutter Waschbüsch bekniete ihren Sohn wenigstens für den sonntäglichen Kirchgang fürs Hochamt etwas anderes anzuziehen. Daraufhin tauchte er in einem Mao Zedong-Shirt auf. Nur ein einziges Mal zeigte er sich in diesem Shirt. Mehrere Leute aus dem Dorf konnten das bezeugen. Noch während seiner Ausbildungszeit hatte Norbert genug Geld zusammengespart, um sich einen VW T1 Baujahr 63 zu kaufen. Vielleicht hatte seine Mutter etwas dazugegeben, weil er sie damit jeden Freitagnachmittag ins Kreisstädtchen zum Supermarkt fuhr. Der Sohn ein Anarchist, aber die Madame ist sich zu fein, hier im Dorf einzukaufen, hieß es damals. Terroristenbus nannten wir den Bulli aber auch deshalb, weil aus dem Fernsehen bekannt war, dass die Baader-Meinhof-Gruppe solche Busse benutzte, um ihre Verbrechen zu begehen. Dass Zenas Jakob mit einem VW-Bus Getränke ausfuhr und Schindlers Heinz sich für einen Bulli entschied, weil er eine sechsköpfige Familie herumkutschieren musste, wurde bei dieser Argumentation ignoriert. Bei denen war klar, dass die Wahl des Fortbewegungsmittels nicht von einer anarchistischen Grundeinstellung herrührte. Bei Norbert aber lag eben dieser Verdacht nahe, denn er war jung, langhaarig, trug Che Guevara auf der schmächtigen Brust und hatte keinen vernünftigen Grund, einen Bulli zu fahren. Norbert wurde seinen Spitznamen auch später als Oberregierungsrat nicht mehr los. Den Bulli hatte er da längst verkauft.
Wir glauben zu wissen, Klärchen Weber habe damals zur Bedingung gemacht, der Bulli müsse gegen einen Opel Kadett getauscht werden, wenn sie Norberts Heiratsantrag zustimmen sollte. Norbert war, abgesehen von besagtem T-Shirt, so unauffällig, dass er optisch kaum zwischen dem Amtsstubenmobiliar hervorstach. Wolfis Mutter behauptet, sie habe bei einem Amtsbesuch zweimal hinsehen müssen, ob da zwischen dem Registriermappenschrank und dem Schreibmaschinentisch wirklich noch ein Norbert saß. Bei so wenig Ausstrahlung wäre es fahrlässig von ihm gewesen, sich eine vergleichsweise feurige Lebensgefährtin wie Klärchen Weber durch die Lappen gehen zu lassen. Aufsehen erregte es, dass Klärchen auf einem Doppelnamen bestand, dem ersten im Dorf, Clara Weber-Waschbüsch.
»Die setzt dem Norbert den Scheitel in die Mitte«, sagte Wolfis Mutter zu Tante Bada
mit einer Mischung aus Mitleid und Genugtuung. Norbert verkaufte den Bulli weiter, und zwar an Zennersch Jakob. Seinen ersten VW-Transporter hatte Jakob, auch Literflaschenjäb genannt, während der Kirmes zu Schrott gefahren, indem er ihn auf die großen Wackersteine lenkte, die in Marthas Vorgarten das Kräuterbeet einfassten. Dies geschah unter Umständen, die nicht näher untersucht wurden, da bei dem Unfall, bei dem womöglich Restalkohol im Spiel gewesen war, außer dem Gartenzaun und dem unbepflanzten Teil des Kräuterbeets niemand Schaden nahm und Jakob Martha für den überfahrenen Jägerzaun großzügig entschädigte. Jeb brauchte damals rasch einen Ersatz, um seine Getränkekisten auszuliefern, und so profitierte er vom Ultimatum, das Klärchen Norbert zur Erteilung ihres Jawortes gestellt haben soll. Jakobs Ein-Mann-Getränketransport hielt nicht lange durch, und so verkaufte er den Bulli an Hex Barbara. Die heilige Barbara, wie wir sie nannten, war alleinerziehende Witwe und hatte wenig Geld. Der Terroristenbulli war das billigste Vehikel, das sie auf die Schnelle kriegen konnte. Sie fuhr ihn selten und verkaufte ihn schon nach 2 Jahren weiter, und zwar an Robert Müller. Wir alle sind uns einig, dass Robert seit jeher ein wenig verschroben ist. Er ist so gesprächig wie ein Kartäusermönch und trinkt am liebsten allein in seiner Garage, statt in Gesellschaft, wie es sich gehört. Außerdem wachte er, als seine Töchter noch Teenager waren, über deren Unberührtheit, als befänden wir uns im Mittelalter und als hinge die Glückseligkeit seiner Familie davon ab, Heike und Karin irgendwann jungfräulich in die Obhut von ordentlichen Ehemännern zu übergeben. Dieser Plan sollte gründlich fehlschlagen. Bei beiden Töchtern. Dass er den Bulli kaufte, fanden wir vernünftig. Robert liebte Camping, mal am Laacher See, mal am Stockweier. Bei Urlaubsfahrten mit dem Bulli nahm er noch ein klassisches Zelt mit, in dem 2 Leute schlafen konnten. Wir dachten natürlich, er und seine Frau schliefen im Bulli und die beiden Mädchen im Zelt. Später erfuhren wir, dass Karin mit ihrer Mutter im Zelt übernachtete, während Heike bei ihrem Vater im Bus schlafen musste. Als die Mädchen älter waren und Robert keine Lust mehr auf Camping hatte, verkaufte er den Bulli an Neises Barbara, die wir die unheilige Bärbel nannten. Sie besaß einen VW Polo und wir wunderten uns darüber, wozu Bärbel noch einen Bulli benötigte. Sie arbeitete in der Kundenbetreuung einer Medizintechnikfirma im Nachbarort und für die paar Kilometer reichte der Polo allemal. Tatsächlich bewegte sie den Bulli nur am Wochenende. Dann aber bestieg sie den Bus in aufgebrezeltem Zustand. Also sie war aufgebrezelt, nicht der Bus. Nicht billig oder grell, sondern fein zurechtgemacht, als wolle sie zur Opernpremiere ins Staatstheater. Böse Zungen mutmaßten, dass sie nicht nur Kunden des Medizintechnikunternehmens betreute.
In einem Bulli, meldete Liliane schon damals Zweifel an. Nimmt man für sowas nicht eher einen Wohnwagen?
Den packt ihr Polo mit seinen 40 PS doch gar nicht zu ziehen, entgegnete Wolfi, der die Dinge zuerst von der praktischen Seite betrachtet. Und überhaupt, Lilly, was weißt du von Frauen, die Wohnanhänger für Kundenbesuche nutzen?
Bärbel Neises besaß den Bulli fast 10 Jahre und sorgte dafür, dass er in tadellosem Zustand blieb. Wie Andreas, der örtliche VW-Händler, zu berichten wusste, war der Bulli nicht nur tipptopp scheckheft gepflegt, sondern die unheilige Bärbel steckte richtig Geld in das Gefährt und ließ einige Sonderausstattungen neu einbauen. Umso überraschter waren wir, als Bärbel den Bulli irgendwann loswerden wollte. Und das zu einer Zeit, so hatte Liliane es formuliert, als Bärbel die Blüte ihrer Schönheit erst richtig entfaltete. Und falls sie mit bzw. in ihrem Bulli habe Geld machen wollen, hätte die beste Zeit dafür gerade erst begonnen. Bärbel verkaufte den Bulli an Altmaiers Max. Ausgerechnet Max. Der war nach langjähriger Abwesenheit gerade aus Berlin oder so zurückgekehrt. Max galt als echter, übrig gebliebener Anarchist, nicht nur als allenfalls halbherziger Sympathisant, wie wir Norbert zu dessen Zeit als Halbstarker einschätzten. Falls die Bezeichnung Terroristenbus in Vergessenheit zu geraten drohte, war Max genau der richtige neue Besitzer, um dies zu verhindern. Max kam immer wieder von irgendwoher in der Weltgeschichte zurück, auch wenn ihm das schwer fiel, er litt sehr am Dorfleben. Aber in manchen Lebensphasen war seine Oma Waltraud und deren Haus die einzige Möglichkeit, für eine Weile die Ruhe zu finden, die ein bewegtes Leben wie das von Max es bisweilen nötig hat. Nachdem er Anfang des 21. Jahrhunderts zu Hause bei Oma Walli sein Leben noch einmal in neue Bahnen zu lenken versuchte, dann aber doch bald wieder verschwand, ward der Terroristenbus nicht mehr auf den Straßen unseres Dorfes gesehen. Gut 2 Jahrzehnte lang nicht. Natürlich glaubten wir, Max habe ihn verkauft, er brauchte immer Geld. Wer hätte gedacht, dass der Bulli nie weg war? Jetzt sind Bernd und Wolfgang die neuen Besitzer und sie reden davon, ein Stück Geschichte unseres Dorfes gerettet zu haben. Von Zenasch Jakob heißt es, er habe mehr Branntwein im Keller als Heizöl. Bernd und Wolfi haben Jakob, auch Literflaschenjäb genannt, bisher noch nicht besucht, obwohl auch er einer der Vorbesitzer des Bullis ist. Aber schließlich fordert Jäb selbst den Besuch ein. »Hey, Wolfi, Ringo«, ruft er ihnen vom Tresen aus zu, »ich hab gehört, ihr besucht alle ehemaligen Besitzer des Bullis. Hey, wann bin ich denn dran?« Als die beiden darauf zögerlich reagieren, winkt er sie heran und meint mit gesenkter Stimme, »Hey, Ringo, ich weiß, du hast eine neue Freundin und einen neuen Job. Da bleibt nicht viel Zeit übrig, um sich mit alten Bekannten auf ein Bier zu treffen. Aber hey, wir müssen uns unbedingt treffen, denn...« Er blickt konspirativ von Wolfi zu Ringo. »Ich kann euch Sachen erzählen über den Touristenbus. Hey, ihr werdet staunen.« »Was für Sachen, Jeb?« »Hey, ich weiß Dinge über diesen Bulli, die weiß sonst keiner. Die habe ich bis jetzt für mich behalten, seit Jahrzehnten. Ihr glaubt mir nicht? Hey, ich werde es euch beweisen. Ihr ahnt nicht, welche Geheimnisse in dem ollen Blechkasten stecken. Literflaschen transportieren war noch das Unschuldigste, wofür der Bulli benutzt wurde. Hey, habt ihr übrigens aus der unheiligen Bärbel herausgekriegt, was die am Wochenende immer getrieben hat, wenn sie mit dem Bulli verschwand? Nein? Hey, ich sag euch, ich weiß von einem Geheimversteck im Bulli und auch, was dort versteckt wurde vor Jahrzehnten. Und hey, ich weiß sogar, wer dieses Versteck wofür benutzt hat. Also, wann und wo treffen wir uns? Und bringt auf jeden Fall den Terroristenbus mit. Der heißt jetzt Che. Von mir aus. Sie einigen sich darauf, einen kleinen Ausflug ans Ende des Dorfes zu machen und auf der Wiese gleich neben Bennys Fischweiher oberhalb der ehemaligen Fleischfabrik zu parken. Dort steht Che jetzt wie ein Eselchen auf der Weide. Die Seitentür ist geöffnet. Die drei sitzen davor auf Campingstühlen. Jeder von ihnen hält eine Bierflasche in der Hand. »Hey, eine hervorragende Idee von euch, eine Kühltruhe mit Akku einzubauen.« Hey, das Bier hat exakt die richtige Temperatur. Kellerkühl. Wie damals, als man Bier noch bei Butzkatzens noch direkt aus dem Keller kaufen konnte. Hey, erinnert ihr euch noch? Ja, klar, Jeb. Jeb will erst mal über alte Zeiten plaudern, bevor er mit seinem Geheimnis herausrückt. Damit haben Wolfgang und Bernd gerechnet. Hey, Ringo, du bist doch immer Bier holen gegangen als Junge mit der grünen Handkarre, stimmt doch. Hey, das Wägelchen hatte ein Grün wie die Lackierung von eurem Che hier. Coole Farbe übrigens, wie nennt man die? Ist das Mintgrün? Hey, Ringo, wie war das damals, als du bei Butzkatz Bier geholt hast? Du warst ja praktisch sowas wie mein Vorgänger. Biertransport auf Rädern, wenn auch nur für 0,5-Liter-Flaschen.
Der neue Roman von Frank Meyer heißt 2,5 Kilometer. Er ist im Conte Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und das war die Kostprobe im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.